Also heute ist eigentlich der Abschnitt von Vers 36 bis Vers 38 im zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Ich lese aber noch einmal von Vers 33 ab, weil das doch zusammengehört, was der Simeon erkennt und was er dort sagt. Und sein Vater und seine Mutter, also Jesu Vater und Jesu Mutter, wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde durch den Simeon. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Dass das der Simeon so früh erkennt, dass Jesus entweder zum Glauben führt oder zum Hass, aber es gibt nichts dazwischen. Es gibt keine unentschiedene Mitte. An Jesus muss man klar Stellung beziehen. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Aser. Die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Stuttgart ist eine Metropole der Welt. Wir lachen ein paar. Nein, das stimmt. Hört man immer wieder und man erlebt das auch, wenn die hohen Staatsgäste in unsere Stadt kommen. Und wir kriegen immer noch ein Stück von der Ehre ab, wenn sie unsere Gemeinde abklopfen nach Sprengstoff und wenn dann die Hubschrauber brummen und dann denkt man, jetzt kommen sie und dann kommt immer noch mal ein Streifenwagen mit Blaulicht, da sind sie immer noch nicht. Und wehe, wenn dann noch irgendein Radfahrer von einem Hinterhof hereingurkt in die Straße, dann die Triller pfeifen und weg, 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 so als auf ein Attentat. Und dann kommen sie, die Herren in den Nobelkarossen aus der Cannstatter Kutschenschmiede und feierlich und würdig, wie sie alle herfahren, Staatspräsidenten und Exzellenzen, Könige, Kaiser haben wir hier schon vorbeifahren sehen, den alten Haile Selassie. Ein großer Jubel selbst über Menschen, die ein paar Wochen später, wie damals die Margaret Thatcher, wieder irgendwo im bürgerlichen Leben versinken. Selbst Räuberhauptleute sind hier schon, Terroristenleute wieder. Yasser Arafat, groß bewundert, hier sind sie durchgefahren. Ein großer Empfang, aber für Jesus ein ganz kleinen Empfang, überhaupt keinen Empfang. Das ist bis heute so geblieben. Für die Herren der Welt, großer Jubel, bei Jesus ist alles ganz still. Sie wissen, dass in jedem Zoo es Mode ist, beim 100.000. Besucher muss der Direktor hinstehen und da wird ein Foto geknipst und dann wird da ein kleines Präsent überreicht. Man hätte ja erwarten können, wenn Jesus in den Tempel geführt wurde, dass wenigstens der hohe Priester rauskommt, Blumen oder einen Palmwedelstrauß überreicht und sagt, wir freuen uns und wir nehmen das zum Anlass. Nein, es ist stumm am Tempel. Es ist stumm und nichts geschieht. Nur zwei alte Leute. Und ich bitte euch, ihr Jungen, wenn ihr das begreift, warum ausgerechnet Alte? Das ist gar nicht normal. Ich kenne viele Alte, die blind sind, die bloß noch im Klagen stehen bleiben. Die von morgens bis abends weinen und heulen. Dass alte Menschen einen solchen Durchblick haben, das sollte junge Leute reizen und sagen, das sollte schon bei uns sein, dass wir die Jugendkraft hier in den Dienst Jesu stellen. Die beiden alten Leute, das war der Simeon und das war die Hanna. Die haben es nicht wegen ihres Alters erkannt, es waren damals viele Alte im Tempel. sondern sie haben es erkannt, und so steht es hier im Evangelium, weil der Geist Gottes sie trieb. Es gibt keine andere Möglichkeit, um über Jesus Klarheit zu gewinnen, als durch den Heiligen Geist. Und es soll keiner jetzt so tun, als ob er vom Heiligen Geist nicht beschenkt sei. Doch, der Geist Gottes drängt in ihrem Leben. Und sie merken das Regen des Geistes Gottes am ehesten daran, dass ihnen im Leben viel zerbricht, dass sie manches neu sehen, dass sie ihr Schuld bedrängt, dass ihr Gewissen überhaupt anspricht. Der Geist Gottes wirkt ja immer beim Bibellesen, beim Hören des Wortes Gottes. Aber dieser Geist Gottes will uns die Augen öffnen, die Augen, dass wir Jesus richtig erkennen. Und dann stoßen wir uns nicht mehr daran, dass damals so viele blind dafür waren. Und dass es immer nur Einzelne sind, die den Durchblick haben und die Klarheit. Ich meine, es war bedeutsam, dass die Johanna ein schweres Lebensschicksal hatte. Die Hanna. Johanna ist meine Tochter, deshalb verwechsel ich das. Hanna heißt sie. Hanna, der Herr hört. Sie hat ein schweres Lebensschicksal gehabt. Aber das Lebensschicksal ist ganz bestimmt nicht ein Freifahrschein in den Himmel. Viele Leute, die klammern sich an ihr Leid und sie werden umso fremder dem lebendigen Gott. Sie werden bitter, sie werden hart und sie kennen das. Manche Leute können gar nichts anderes mehr reden als bloß noch von ihrem Leid. Und dann kommt man auch an diese Leute nicht her. Also das Leid ist nicht vom Segen grundsätzlich. Das wäre ja Unsinn, wenn wir sagen würden, wenn es einem dreckig geht, dann findet man Gott. Das ist ja gar nicht wahr. Viele Leute fluchen Gott gerade im Leid. Stell mir die Hanna auch als eine sehr arme Frau vor. Mit Prophetie kann man kein Geld verdienen, mit Wahrsagerei vielleicht, aber das hat sie nicht gemacht. Sie war eine Prophetin Gottes. Was soll sie da Geld verdienen können? Sie war arm und brotlos, ob sie irgendwo noch ein Mansardenzimmer in Untermiete hatte, wo sie wohnte, oder ob sie auch im Tempel schlief, vielleicht hatte sie noch eine Matte, was bei Damen dazugehört, das Handtäschchen. Aber ob sie viel mehr besessen hat, weiß ich ja gar nicht. Eine arme, brotlose Frau, die dort oben Jahr für Jahr im Tempel lebt. Ihren Mann hat sie früh verloren, nur 7 Jahre Ehe und jetzt über 60 Jahre Witwenschaft. Und das wissen die Witwen unter uns aus eigener Erfahrung, wie man plötzlich allein ist. Oft fühlt man sich auch verlassen. Manche sagen, die Freunde meines Mannes, die kennen mich nicht mehr und plötzlich bin ich vergessen. Und das ist bitter und schwer. Und jetzt achten Sie, nicht das Leid an sich ist von Segen, sondern die Hanna nimmt dieses Leid und legt es vor Gott. Dass sie in den Tempel zieht, das brauchen Sie jetzt nicht imitieren. Ich sage das immer zu unserem Mesner Vogloch, dass er nimmer vom Tempel kommt bei Tag und bei Nacht, besonders in diesen Festtagen. Aber es ist ja nicht für uns das Entscheidende, dass man in irgendeinem kirchlichen Gebäude nun wohnt. Das hat sich ja auch verändert gegenüber dem Tempel. Beim Tempel war es so, dass dort der Ort der Gegenwart, der Ort der Verheißung war. Aber seit dem Kommen Jesu ist der Vorhang zerrissen und wir wissen, wo die Ehre Gottes wohnt, wo 2 oder 3 im Namen Jesu versammelt sind. Wo sie gläubige Leute finden und mit ihnen Gott anbeten, da können sie ihr Leid vor Gott tragen und da kriegen sie einen ganz neuen Blick. Und das hat die Hanna getan. Sie war eine Frau, die ihr Leid vor Gott bewältigt, vor Gott lebt, aus der Hand Gottes nimmt. Darum wird das nicht einfach geschönt. Das bleibt schwer und das ist eine Traurigkeit. Wir hatten ja auch in unserer Gemeinde, ich habe Ihnen früher oft davon erzählt, eine liebe alte Frau, die einmal Thielecke in seinen Predigten erwähnte, die treu in unsere Bibelstunden, unsere Gottesdienste kam, die wir begleiten durften, auch über diese weit 50 Jahre der Witwenschaft. Und Thielecke erzählt an einer Predigt, wie er nach einem Bombenangriff durch Stuttgart läuft, stand, und es war diese Frau da, die sagt, da unten liegt mein Mann, aber wie gut, dass er am Sonntag noch in ihrer Predigt war, dass er das noch gehört hat. Und ich habe da miterlebt, was es für solche Witwen bedeuten kann, wenn man vor Gott seinen Schmerz lebt und die Traurigkeit aus der Hand Gottes nimmt, weil Gott Erfüllung gibt. Und die Hanna lebt das auch so bewusst. Sie nimmt ihr Leben jetzt nicht bloß als ein Torso, als ein kaputtes Stück, sondern sie weiht dieses Leben Gott. Und da ist jeder Lebensabschnitt wichtig und wertvoll. 84 Jahre alt. Und sie hat ein erfülltes und reiches Leben. Ich will das auch unseren Alten und unseren Leidenden zurufen. Das Größte, was man tun kann, ist das, was die Hanna macht. Ist noch viel größer als alle, die durch die Welt rennen und für Gott tätig sind. Das Beten. Durch das Beten bewegt man am allermeisten. Wir wissen das ja alle sehr. Ich frage Sie, wie viel beten Sie? Sie werden es immer wieder erleben, nicht bloß in Ihren persönlichen Schwierigkeiten. Wenn wir beten für bedrängte Menschen, wenn wir für die Sache des Reiches Gottes beten, für Freunde, die im Missionsdienst unterwegs sind, für andere Kranke hier, wie Gott dieses Gebet erfüllt. Paulus hat im 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, das als das Wertvollste und Wichtigste im Leben von Witwen bezeichnet, dass sie die Sache des Reiches Gottes tragen können. Und das ist nicht, dass er sie damit auf die Seite geschoben hat. Es ist ja überhaupt interessant, dass Gott die Frauen so ehrt. Sie wissen, dass die Bibel kein feministisches Buch ist. Das ist auch gar nicht nötig, weil Gott wirklich die Frauen nicht nur als vollwertig akzeptiert, das wäre nochmal schöner, sondern dass er ihnen eine ganz besondere Ehre gibt. In dieser Weihnachtsgeschichte sehen wir es wie in der Ostergeschichte, als die ersten Zeugen, im Judentum ist es so, dass sie nicht zum Tempelaltar durch durften. Die mussten vorne im Vorhof der Frauen bleiben. Da war nur der Vorhof der Männer, wo die Altäre standen. Bei Jesus ist es anders. Und diese Hanna, egal wie alt sie ist eine Zeugin Jesu und das ist das Größte, was man tun kann. Und sie hat eine Sehnsucht nach der Weite des Reiches Gottes. Da muss ich eine Kleinigkeit aus dem Text erwähnen, das können Sie nicht wissen. Da heißt ja, sie war eine Tochter Phanuels, das wissen wir nicht, was das bedeutet. Wir kennen den Phanuel nicht. Vielleicht war er damals zur Zeit des Lukas noch bekannt. Sie war eine Tochter Phanuels und sie stammte aus dem Stamm Asser. Ja, jetzt sagen Sie, wo ist denn der Stamm Asser? Der Stamm Asser ist untergegangen 722 vor Christus. Das ist ein Zeitabschnitt, der ist so weit wie von uns bis zum Stauferkönig Friedrich II. 722 Jahre. Ist unglaublich. Sie lebt aus einem verlorenen Stamm Israels. Es ist ja seit dem Jahr 722 nichts mehr bekannt von all diesen 10 Stämmen des Nordreiches. Bis heute nicht. Wo sind die geblieben? Wir haben nur noch den Stamm Juda, aus dem Jesus kommt, und die Juden, die aus dem Stamm Juda kommen. Aber diese Hanna hat sich zum Stamm Juda gehalten, weil sie die Verheißungen Gottes suchte, weil sie das wusste, was die Propheten von Jerusalem gesagt haben. Und es hat sie gar nicht bewegt, dass durch die Jahrhunderte nichts davon sichtbar war. So hat sie sich an das Wort der Verheißung geklammert. Eine Frau, die eine Ahnung hat vom Reich Gottes und die dabei sein will, wenn Gott seine großen Verheißungen einlöst. Und nun sehen wir sie hier plötzlich stehen. Und was tut sie? Sie redet zu denen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Ich vermute, dass das nicht viel im Tempel war. Manche haben gemeint, ob das damals so eine richtige Gruppe war, die sich vielleicht immer wieder traf, messianisch Hoffende. Mag sein. Aber vielleicht waren es bloß so ein paar Alten, wo sicher viele gesagt haben, das sind so Spinner, die haben da so ihre Sache und die haben so eine Naherwartung oder so. Nein, sie war eine gläubige Frau, die dem Wort Gottes und dem Wort der Propheten glaubt. Und sie spricht von der Erlösung Jerusalems. Es gab damals viele, die sprachen von der Befreiung Jerusalems. Sie meinten bloß immer die politischen Fragen. Es ist ja immer wieder tragisch, wenn im Volke Gottes die wirklich großen geistlichen Fragen überdeckt werden durch die politischen Fragen. Die Frage, wie stellt man sich zum Römerjoch und zur Besatzungsarmee? Soll man Steuer bezahlen oder nicht? Und wie soll man es halten mit dem oder jenem in dem öffentlichen Leben? Nein, die Hanna wusste, die wirklich große Frage wird sein, wann wird Gott in diese Welt einbrechen? Und das ist Erlösung. Was ist denn Erlösung? Erlösung heißt, wir sind wie gefangen unter einer großen Decke von Leid und Not. Und da kann kein Mensch durchbrechen. Wir sind abgeschnitten von Gott. Uns fehlt der Trost Gottes und der Friede Gottes. Wir können zwar singen und beten, aber wir dringen nicht richtig durch. Und die Freude bricht nicht heraus aus unserem Leben. Und das spürt sie ganz besonders vor der Macht des Todes. Das hat sie ja als Witwe ganz besonders erschüttert. Seitdem der Mann tot war, der Tod ist der große Zerstörer des Lebens. Sie hat der Erlösung. Wann wird Gott einmal den Tod vernichten vor uns? Kann ich immer nur sagen, Sie werden selber in Ihrem Leben erfahren, wie der Tod so furchtbar grausam ist. Er ist nicht der Erlöser, er ist immer grausam, immer unheimlich und immer fremd. Und so erleben Sie, viele von Ihnen, die Krankheit und die Angst, die Lebensangst. Das sind doch nicht bloß irgendwelche Krankheitszustände in Ihrer Seele, wenn Sie Angst haben. Das ist doch das Zeichen eines wachen Empfindens. Wir können Angst kriegen. Was wird die Zukunft bringen? Es ist unheimlich. Was werden mir die Menschen tun? Was steht vor mir als Lebensschicksal? Und so lebt doch die Hanna als eine Frau, die wach ist und die sich sehnt, dass Gott einmal das wahrmacht, was er immer wieder gesprochen hat, dass er dieses Leid zerbricht, dass er selber kommt und sich seines Volkes erbarmt und eine Erlösung schafft. Das ist das Wichtigste, was hier immer und immer wieder nur gepredigt werden kann. Es geht doch in der Weihnachtsgeschichte nicht um fromme Gedanken, sondern dass Gott uns erlöst und dass der Erlöser kommt, der Heiland, der Retter, der uns herausreißt aus der Schuldverfallenheit. Und jetzt steht die Hanna da und ich kann den Moment gar nicht groß genug schildern. Er gehört mit hinein in das ganze Geschehen der Weihnachtsgeschichte. Sie ist doch so wichtig, nein, noch wichtiger als die Hirten, dass diese alte Frau hier den Umstehenden sagt, und das Kind ist der Erlöser, der Heiland, der Retter, das ist der Messias, ich sehe ihn. Äußerlich, völlig unbegreiflich. Es gab kein äußeres Zeichen, im Gegenteil. Jesus sah aus wie alle Kinder, 40 Tage alt. So alt war ja damals Jesus, als er in den Tempel getragen wurde. Es ist ein prophetischer Blick, ein Reden des Heiligen Geistes, dass sie das sieht. Jetzt habe ich Verschiedenes an der Hanna gezeigt. Sie hat ein schweres Lebensschicksal, aber sie stellt ihr Leid in den Dienst Gottes. Und diese Hanna ist eine Frau, die ein Sehnen hat nach dem Reich Gottes. Und jetzt noch, sie redet laut von dem, was sie gefunden hat. Sie redet laut, sie wird eine Zeugin. Wir nehmen dieses Wort des Zeugen, so fremd es auch in Ihrem Ohr klingen mag, gerne, weil der Zeuge sagt, ich weiß, ich habe es gesehen und ich stehe für die Wahrheit. Das ist was anderes als bloß ein Reden. Sie ist ein Zeuge Jesu. Hoffentlich sind Sie ein Zeuge Jesu. Mit all Ihrem Tun und Leben. Ein Zeuge, der für die Wahrheit eintritt. So macht sie Hanna. Sie redet vor den Umstehenden. Und ich bin sicher, sie war da dabei, als der Simeon dieses Wort von Jesus gesagt hat, diese Prophezeiung. An Jesus werden sich die Menschen zu Tode ärgern. Aber an Jesus werden sich viele aufrichten und aufstehen. Ganz wunderbares Bild. An Jesus wird man aufstehen. Nicht bloß auferstehen im Tod, sondern sie werden aufstehen. Sie werden auf die Füße kommen. Sie werden leben können. Sie können loslaufen durch Jesus. Und andere werden sich zu Tode stoßen an Jesus. Und dann steht die Hanna dabei und sagt, genauso ist es an Jesus, kann man sich brechen. An Jesus kann man wund werden. Und an Jesus kann man die Erlösung finden. Wir hatten am zweiten Weihnachtsfeiertag noch nicht Zeit genug, um das richtig auszudeuten. Ich will da doch noch einen Moment dran verweilen. Was das für uns bedeutet, dass man sich an Jesus stößt. Gehen Sie mal in irgendeine christliche Gemeinde und reden Sie da ganz schlicht, Jesus ist der einzige Weg zu Gott und kein anderes Heil als in ihm. Das ist oft, wie wenn Sie ein Wespennest gestoßen hätten. Der Name Jesu löst selbst unter vielen, die sich Christen nennen, Ärgernis aus. Und da wird Ihnen gesagt, Sie seien sehr einseitig und Sie seien extrem. Nein, Sie sind gar nicht extrem, Sie sind ganz auf der Linie des Evangeliums. Aber da merken wir erst, wie viele Leute ihr Jesusbild ganz nach ihrem Denken genommen haben. Dieses Denken ist aus der Welt der Diesseitigkeit entnommen. Das ist verbreitet, dass man Jesus nimmer als Gottessohn erkennt. Oder da ist verbreitet, dass man nimmer davon redet, dass Jesus gekommen ist, um verlorene Menschen zu retten. Ohne Jesus bin ich verloren. Andere springen empört auf und sagen, willst du vielleicht sagen, ich sei nicht richtig? Nein, ich will nur das Evangelium sagen. Und das Evangelium hat eine ungeheure Sprengkraft. Nicht, dass sie denken, das wäre Ungeschicklichkeit von denen, die da verkündigen. Es bleibt dabei, auch so wie die Hanna sagt, es gibt keine andere Erlösung. So wie es nachher die Apostel wieder am Tempel gesagt haben, es ist kein anderes Heil. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, darin wir sollen selig werden. Es ist allein der Name und die Person Jesu, die mich retten kann. Es kann mir niemand den Weg zu Gott öffnen. Es gibt keinen anderen Zugang. Es kann sein, dass es für unsere junge Generation vielleicht einmal in einen großen Lebenskampf münden wird, dass sie noch einmal erleben, wie dieses Wort von der Ausschließlichkeit Jesu Empörung auslöst. Ich weiß immer wieder bei unserer Jugendkonferenz für Weltmission auf dem Killesberg, wenn wir ein Referat haben über dieses Thema, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, wie das unter Christen umstritten ist. Sie kennen es aus dem Religionsunterricht und aus vielen Blättern und Artikeln. Und die Hanna begreift es und der Simeon begreifen es, weil sie den Geist Gottes haben. Und ich möchte gar nicht mehr dazu sagen, als dass die Hanna davon redet und sagt, das ist eigentlich die Majestät und Größe Jesu. Es fahren keine Polizeimotorräder ihm voraus. Und er fährt nicht in der Nobelkarosse, sondern reitet auf dem Esel ein. Ist ganz schüchtern und bescheiden. Und bis heute ist die Sache des Reiches Gottes eine sehr armselige Sache. Aber die Größe Jesu, merken Sie dran, wie viele Leute sich an Jesus ärgern. Hermann Betzel, der große bayerische Kirchenpräsident am Anfang dieses Jahrhunderts, sagt, wir haben zum Glück keinen Salon-Christus, keinen Party-Christus, über den man so schwätzen kann im gesellschaftlichen Leben. Wir haben einen Jesus, der Herr ist und an dem sich die Geister scheiden. Der Geist der Wahrheit und der Geist des Antichristen. Und da zerreißt es uns selber fast, aber damit will ich doch nicht schließen. Ich will doch Ihnen sagen, dass Jesus gesetzt ist, damit Sie aufstehen können. Und das will die Hanna Ihnen sagen. Die ruft es doch zu. Sie hat es noch gar nicht ganz begreifen können, was wir alles wissen. Wir haben die Berichte von den großen Taten Jesu. Wir haben seine Reden. Seine Worte sind Geist und Leben. Jedes Jesuswort ist so groß, dass man es mit nichts in der Welt aufwiegen kann. Und dann mündet es ein in die Offenbarung seiner großen Liebe. Wie Jesus eine Erlösung schafft, als er das Opferlamm wird am Kreuz und stirbt und sein Blut vergießt für die Sünden der Menschen, für die furchtbaren Übertretungen der Gebote Gottes, für seine Ehre, die in den Dreck getreten wurde, für unser gottloses Leben, damit er uns heiligt und reinigt, damit er eine Erlösung schafft, die so mächtig ist, dass er uns befreien kann aus der Todesangst, aus der Lebensangst. Der Welt habt ihr Angst, aber seid mutig und getrost, ich habe diese Welt überwunden. Aus der Zukunftsangst, aus der Angst vor sich selber, weil sie wissen, ich bin doch in den Händen Jesu geborgen und das gibt einen ungeheuren Frieden. Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für uns Sünder redete, wo sollte ich ärmster unter den Elenden mich sonst hinwenden? Wenn wir dann ins neue Jahr hineingehen, das gibt ein schönes Jahr, ein reiches Jahr. Ein Jahr, in dem uns täglich, stündlich und minütlich der Herr begegnet, mit seiner Güte, mit seiner Liebe. Und er ist größer als alles, was sie bedrängen mag. Das erkennt die Hanna. Hand dieses Jesus fassen. Amen.